als ich den Auftrag annahm, dieses Referat zu halten, habe ich mir schon die Frage gestellt, warum man eigentlich dieses Referat halten muss. Ich dachte, es ist eine rein spekulative Sache, dass man hier auf eine Frage reagiert, die man irgendwann einer stellen könnte. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand diese Forderung ausgibt. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Bundeswehr wieder Verteidigungsarmee wird. In dieser Unwissenheit war ich bis zum 8. Mai diesen Jahres, weil da haben wir eine Aktion gemacht vom Verein Unterdecks Land, keine Werbung, und haben ein Transparent gehalten vor dem Groß-Ehrenmal in Treptow, vor dem Eingang. Und da wurden wir von einem Genossen angesprochen, dass unsere Forderung auf dem Transparent nieder mit der Bundeswehr fehl am Platze wäre, weil massenfeindlich und man sollte doch erstmal fordern, dass die Bundeswehr wieder Verteidigungsarmee wird. Mist. Also deshalb hier, nicht nur aus spekulativen Gründen, sondern auch aus aktuellen Anlass, das Referat, kleiner Exkurs zur Frage, wie, wann und wo die Bundeswehr jemals eine Verteidigungsarmee war, ist oder sein kann. Ein Referat in zwei Teilen, einmal einen, wie ich meine Gesundheit, unwichtigeren Teil und dann folgt ein meiner Meinung nach wichtiger Teil. Kommen wir erstmal zum unwichtigen Teil. Diejenigen, die diese Forderung aufstellen, dass die Bundeswehr ja wieder eine Verteidigungsarmee werden sollte, wie in schönen Verteidigungstagen, reden ja von einem Frühjahr, in dem etwas anders war. Das lässt sich ja glücklicherweise gut überprüfen, indem wir uns einfach dieses Frühjahr und dieses anders mal anschauen. Deshalb folgen gleich ein paar Einblicke in dieses Frühjahr und dieses anders. Ich hoffe, dass nicht zu viel ist. Zu diesen chronologischen Einblicken in die Geschichte, ich habe jetzt mal das Frühjahr abgeschlossen, 1990 mit dem Einzug der DDR. Bis dahin werden wir uns das mal anschauen, wie die Bundeswehr da so drauf war. Und habe auch ein paar Zitate hinzugefügt von federführenden Personen aus der Spitzenetage der Bundeswehr, aber auch Spitzenetage der Politik in diesen Jahren. Das Ganze habe ich entnommen einer fantastischen Chronik des deutschen Imperialismus, die man leider auf Umwegen auf der FJ-Seite suchen muss. Müssen Genossen FJ mal sagen, dass ich ein bisschen nach vorne muss. Ne? Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt der nochmal? Der Nassauer?
Nassauer.
Vornamen habt ihr auch?
Philipp Nassauer.
Philipp Nassauer. Aber, ja. Ja, in diesem kleinen Kreis. Handys sind ja alle aus. Ja, wie gesagt, es folgt eine Chronik. Vorweg zur Chronik. Einmal natürlich in dieser Chronik, die ja sehr locker gestaltet ist, wird natürlich nicht erfasst, ganz konkret mit der Lupe drauf, wie die Bundeswehr sich nach und nach in Schritten umgebaut hat und umgerüstet hat. Schließlich war am Anfang ein kleines Häufchen von ehemaligen Wehrmachtsgenerälen und eine sehr kleine, unbedeutende Armee, die am Ende dieser Entwicklung die Hauptschlagkraft der NATO auf dem europäischen Kontinent dargestellt hat. Jetzt natürlich noch mehr. Das konkret kann nicht betrachtet werden. Dazu empfehle ich das Buch, ein Buch aus der DDR, das heißt Bundeswehrarmee für den Krieg. Und in diesem Buch ist wirklich unglaublich detailliert in kleinsten Schritten dargestellt, wie aus diesem Haufen von Wehrmachtsgenerälen eine schlagkräftige große Armee geworden ist, die die Hauptstoßkraft der NATO dargestellt hat mit eigenen Interessen. Und darüber hinaus wird auch in dieser Chronik nicht dargestellt, ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das Bestreben der Bundeswehr von Anfang an, an die wichtigen Stellen der NATO personell ihre Leute hinzuschieben. Also von Anfang an hat die Bundeswehr die NATO als ihr Instrument betrachtet oder die Bundeswehrspitze oder der Staat, der sie befehligt, die BRD. Man soll ja am Anfang von solchen Referaten immer recht neutral sein und Fragen soll man in den Raum stellen und nicht gleich sagen, wisst ihr ja schon alles. Aber trotzdem, so ganz so blöd stellen ist schwierig. Wir wissen, haben ja schon ein paar Konferenzen hinter uns. Deswegen natürlich klar, wir wollen nicht vergessen, der Auftraggeber der Bundeswehr ist ein Kind des totalen Bruchs des Potsdamer Abkommens. Ist ein Meister des gnadenlosen Wirtschaftskriegs gegen die DDR, der gnadenlosen Kampagne gegen die DDR seit ihrer Gründung bis heute, wo es sie gar nicht mehr gibt. Und wir wissen, die BRD ist der Ziehvater der vertriebenen Verbände, die revanchistischer und reaktionärer in ihrem Zugriff auf andere Staaten verbal noch nicht sein können. Und wir wissen auch, die BRD ist ein Meister einer ganz speziellen deutschen Waffe, nämlich der Volksgruppenpolitik. Das alles wissen wir, wie die BRD so drauf ist. Und deshalb könnte man hier schon Zweifel erlangen, ob so ein Staat mit diesen Eigenschaften eine gute Basis für eine Verteidigungsarmee ist. Das wollte ich nochmal vorausschicken. Ja, letztlich muss man natürlich auch bevor man sich die Armee jetzt speziell anguckt, die deutsche Armee, natürlich noch die Frage stellen, ob man überhaupt als Antifaschist und Gegner seines imperialistischen Staates ein Interesse daran hat, dass eine Armee diesen verteidigt. Aber diese Frage wird ja von wird er in dieser Konferenz noch beantwortet werden von der FJ, wie ich glaube. Ne? Also, kommen wir jetzt zu dieser kleinen hübschen Chronik. In der Chronik wird öfter der Begriff auftauchen, dieser Chronik wird sehr oft der Begriff auftauchen, außer in einem Satz der Bundeswehr. Die wenigsten sprechen in der Zeit vor dem Anschluss der DDR von Auslandeinsatz. Es wird selbst in linken Kreisen wird von, das waren noch die humanitären Einsätze gesprochen. Dem werde ich hier nicht folgen, zumal die BRD oder Deutschland ein Meister der humanitären Katastrophen auf der Welt ist und war. Und wir alle wissen, was aus Jugoslawien geworden ist, als die Bundeswehr da als Samariter humanitäre Hilfe leisten wollte und humanitäre Katastrophen verhindern wollte. Ich werde in dieser Chronik jeden Einsatz von deutschen Soldaten im Ausland, Bundeswehr-Auslandeinsatz nennen, zumal auch von vornherein klipp und klar am Potsdamer Abkommen die Entmilitarisierung gefordert wurde und auch selbst im Grundgesetz Paragraphen eingeflossen sind, die dezidiert verbieten, dass deutsche Soldaten im Ausland tätig sind. Zur Chronik. Wir beginnen 1946, ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Adenauer fordert erstmals die europäische Armee mit deutscher Beteiligung. Im Juni 1948, der Wehrmachtsgeneral Hans Speidel, berühmter Chef der Heeresgruppe B der faschistischen Wehrmacht, fordert in einer Denkschrift die Gleichbehandlung einer künftigen deutschen Armee hinsichtlich Waffenbesitz und Produktion. Also man muss sich vorstellen, in Luftlinie 100 Kilometer weiter in der SBZ werden ehemalige Heeresgruppenleiter und faschistische Generäle bekommen Kopfschuss oder kommen ins Zuchthaus. Auf der westlichen Seite geben sie Denkschriften ab, dass die künftige deutsche Armee mit Respekt zu behandeln wäre und gleichberechtigt sein sollte. 1950 im Juli der Vertrag von, Skorzelec, kann das sein? Der Vertrag von Skorzelec, die DDR erkennt die Oder-Neiße-Grenze an, die BRD erkennt das Abkommen nicht an. Dazu haben sich auch gleich noch SPD und CDU gemeldet, nämlich der Kurt Schumacher meint, keine deutsche Regierung und keine deutsche Partei kann bestehen, die die Oder-Neiße-Grenze anerkennt. Wir lehnen Nationalverrat ab. Die CDU, das deutsche Volk wird niemals die Oder-Neiße-Linie als Grenze anerkennen. Es ist ja auch wichtig zu wissen, wenn man die Bundeswehr charakterisieren will, ne, wie steht der Staat, der die Bundeswehr befehlt, zur Unverlässlichkeit der Grenzen seiner Nachbarn. Wir bleiben uns im Jahr 1950, am 21. September. Der Aufstellungsplan der künftigen westdeutschen Wehrmacht wird bekannt gegeben. 12 Armeedivisionen bis 1. Januar 1959. Luftwaffe und Kriegsmarine bis zum 1. Januar 1960. 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Weiter am Jahr 1950, am 3. Oktober, Tagung ehemaliger Wehrmachtsoffiziere und Kriegsverbrecher, unter anderem Heusinger, Speidel, Friedrich Förtsch, über eine Remilitarisierung der BRD in Himmelroth, die bekannte Himmelroter Denkschrift, über eine deutsche Beteiligung an einer internationalen Streitmacht Westeuropas. Ja, wie gesagt, gerade den Herrn Faschow-Generalleutnant Förtsch, da lässt man sich gerne was an Denkschriften geben. Dieser wurde nämlich, glaube ich, ein Jahr vorher in der Sowjetunion zu 25 Jahren Zuchthaus wegen Kriegsverbrechen verurteilt. 26. Oktober 1950, das Amt Blank, ein von Adenauer installierter Beratungs- und Vordenkerstelle für die schwierige Aufgabe, 5 Minuten nach dem Krieg dem Volk eine neue Wehrmacht zu verkaufen, wird gegründet. Zum Namensgeber Theodor Blank. Eine kleine Anekdote, weil ich auch damit belegen möchte, dass auch Täter des deutschen Militarismus auch mal Opfer werden können und dass es damals auch Widerstand in der BRD gab dagegen. Also jetzt zum Herrn Blank, eine wichtige Meldung aus Wikipedia. Ein spektakulärer Zwischenfall ereignete sich am 24. November 1954 in Augsburg. Bei einer CSU-Wahlveranstaltung im Rosenau-Stadion-Gaststätte konnte Theodor Blank nach der Begrüßung, meine Damen und Herren, 25 Minuten lang kein Wort sagen. Über 700 Protestierer im völlig überfüllten Laden brüllten den Redner nieder. Als ihn die Polizei hinausbegleitete, wurde Blank von einem Glassplitter, der von einem aus der Menge geschleuderten Weinglas stammte, an der rechten Wange verletzt. Und außerdem von einer Krücke ins Kreuz getroffen, die ein kriegsversehrter Schwank. Mai 1951. Der Westdeutsche Bundestag beschließt die Wiedereinstellung von entlassenen nationalsozialistischen Beamten. 163.577 der gedienten Beamten kehren ihren Job zurück. Ja, eine gute Stimmung dann im Beamtenstadel und der FDPler Hasso von Manteuffel war auch mit der Stimmung und sagte zur Frage von Verteidigung und Angriff: Eine reine Verteidigung ist lächerlich. Die Verteidigung Europas kann nur mit einem Offensivkrieg durchgeführt werden. 7. Juni 1955, das Amt Blank geht in das westdeutsche Verteidigungsministerium über. Juli 1956, 25. Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in der BRD. Dazu die FDP in Form von Lothar Steuer, Abgeordneter. Wir wollen dem deutschen Volk den alten Geist zurückbringen, den Geist der Japaner, der Preußen. Alles die Rede von einer demokratischen Armee ist Unsinn. Wir brauchen das preußische System, das harte und zähe Soldaten hervorbrachte, wenn die Welt unsere Soldaten braucht. Muss sie uns auch gestatten, die in unserer Weise auszubilden. Hans Rötinger, Heeresinspektor dazu noch. Allen Widerständen zum Trotz werden wir die Panzertruppe im alten Geist wieder aufbauen. 12. November 1956, Remilitarisierung der BED, nun endgültig mit der Gründung der Bundeswehr. 31 von 38 Generälen sind Mitglieder des ehemaligen Generalstabs der Wehrmacht. Und da es den nicht mehr gibt, muss ein Ersatz her. Im Juni 1957, die militärische Abteilung des Westdeutschen Verteidigungsministeriums wird zum Führungsstab der Bundeswehr als Ersatz für den Generalstab, der jetzt verboten ist. Generalinspektor der Bundeswehr wird der alte Wehrmachtsknochen Heusinger. Heusinger natürlich auch, muss sich zu Wort melden. Angreifen, wo immer sich die Chance dafür bietet. Mit dieser Kampfmethode sollte der Westen dem Osten begegnen. Das sagt also mal nebenbei ein Generalinspektor der Bundeswehr. Wir befinden uns im Jahr 1958 im März. Der Westdeutsche Bundestag stimmt grundsätzlich der Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen zu. Dazu sehr interessant aus einer Bundeswehrzeitschrift, die hat sich damit beschäftigt, was man mit Atomwaffen hätte alles machen können. Und gibt bekannt, Leningrad, das schon im September 1941 eingeschlossen war, hätte zur damaligen Zeit ebenso in kürzester Zeit durch Atomwaffeneinsätze ausgeschaltet werden können, wie dies hinsichtlich später der Festung Sewastopol möglich gewesen wäre. Herbst 1958. Es mehren sich Kriegsübungen von NATO- und Bundeswehreinheiten im Bereich des NATO-Kommandos Ostseezugänge. Hier werden Seekriegsmanöver durchgeführt, in denen die schwimmenden Verbände auf Angriffsoperationen im Küstenfeld der DDR vorbereitet werden. Die Bundeswehr erprobt eigene Manöver unter dem Namen Wallenstein 1 bis 3 die Fähigkeiten unter einem angenommenen Kernwaffenerstschlag in Richtung Seegrenze der DDR. Also hier geht es schon über die Wortmeldung hinaus, sondern hier werden Tatsachen geschaffen. Sommer 1959. Hier ist erstmalig Bundeswehrsoldaten im Ausland tätig, nämlich 40 Offiziere werden in das französische Amt Algier entsandt. Dazu die Neue Ruhr Zeitung. Wie verlautet, erproben die Deutschen auf dem Raketenschießplatz in Colombéchar, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, in Südalgerien Raketen. Also 1959 sind die ersten Bundeswehrsoldaten im Ausland tätig. Im Herbst 1959 große NATO-Stabsübung Sidestep auf dem Gebiet der BRD. Alle Operationen gehen von einem Blitzkrieg gegen die DDR aus, mit dem möglichen Einsatz atomarer Waffen. Eigene Übungen der Bundeswehr unter dem Namen Ulmer Spatz und Panzerzug werden durchgeführt. Thema ist hier der Stoß gegen die südliche Flanke und das Zentrum der DDR. Man beschäftigt sich dahingehend mit den schon gemachten Erfahrungen beim Einmarsch in Österreich und der Tschechoslowakei 1938. Dazu passend wird im September 1959 der ehemalige KZ-Architekt Heinrich Lübcke westdeutscher Präsident. 1960, 2. März, ein Auslandseinsatz der westdeutschen Bundeswehr in Marokko. In diesem Jahr ein weiterer Einsatz auch in der portugiesischen Überseeprovinz Angola. Anfang 1961, mit dem Manöver Winterschild 2 üben 60.000 Soldaten und 15.000 Fahrzeuge der Bundeswehr und der NATO einen großräumigen Überraschungsangriff gen Osten. Der ehemalige General der faschistischen Wehrmacht und jetzt Generalinspekteur der Bundeswehr Heusinger wird jetzt Chef des Ständigen Komitees des NATO-Militärausschusses. Ihm rückt nach der verurteilte Kriegsverbrecher Förtsch. Dieser wird nun Generalinspektor. Anfang 61, wir befinden uns hier also schon in der direkten Anspannung vor der Sicherung der Staatsgrenze der DDR. In auffälliger Eile wird das Leistungsgesetz, das den Zwangsdienst der Bevölkerung im Kriegsfall regelt, so modifiziert, dass es auch vor dem Verteidigungsfall in Kraft gesetzt werden kann. In Bonn ist man offensichtlich bemüht um innenpolitische Absicherung vor vorgesehenen Aktionen, die wohl über Übungen und Manöver hinausgehen. Strahlende Gesichter in den Führungsetagen der Bundeswehr, denn bald geht es wohl wieder los. 13. August 1961, Baumaßnahmen in Berlin. Jetzt hingegen miese Laune und lange Gesichter an den Führungsetagen der Bundeswehr. 30. August 1961, in diesem Jahr finden Auseinandersetzungen der Bundeswehr statt im Niger und in Zypern. 21. Juni 1963, westdeutsche Truppen werden auf einen niederländischen Militärstützpunkt stationiert. Januar 1964, Heinz Trethner, seines Zeichens verdienter Offizier der faschistischen Wehrmacht, Ritterkreuzträger und Staffelkapitän der Legion Condor, wird Generalinspektor der westdeutschen Bundeswehr. Trethner, später, als er schon in Rente war, hat er dann auch Bücher geschrieben, zum Beispiel ein Buch über den Zweiten Weltkrieg, aus dem hier zitiert werden kann. Es dürfte heute bewiesen sein, dass der Krieg gegen die Sowjetunion, sagt Herr Trethner, anders als die Umerziehungspropaganda behauptet, in erster Linie ein nur von schweren Herzens begonnener, aufgezwungener Präventivkrieg war. Das schreiben die Generalinspekteuren der westdeutschen Bundeswehr in ihren Büchern. 7. Juli 1964, westdeutsche Truppen werden auf einem belgischen Militärstützpunkt stationiert. Oktober 1964, die Denkschrift Reform der Atlantischen Allianz erscheint, in der die atomare Aufrüstung der BRD gefordert wird. Konrad Adenauer dazu, wer der Bundeswehr die taktischen Atomwaffen vorenthalten will, ist ein Narr oder Böses. Ein Narr oder Böses. Weiter Adenauer dazu, es ist der sichere Untergang, wenn die Bundeswehr keine Atomwaffen hat. Dezember 1964, der westdeutsche Generalinspekteur der Bundeswehr Trethner legt dem NATO-Militärausschuss einen Plan vor zur Atomverminung der BRD-Ostgrenze. Wir haben also schon viel gehört von den bösen Selbstschussanlagen der Grenztruppen, aber von der Atomverminungsplänen, die vom Generalinspekteur der Bundeswehr formuliert werden, hört man weniger. Im Juli 1965, der Erlass Bundeswehr und Tradition, der ja heute in aller Munde ist, wo die Uschi die Kasernen aufräumt, mit Anmeldung vorher. Interessant ist, das ist ja der Erlass der Bundeswehr vom Verteidigungsministerium. Und deshalb ist auch interessant, was der Verteidigungsminister dazu gesagt hat, nämlich der Kai von Hassel damals. Zitat: Wer als ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS die Pflege soldatischer Tradition sucht, ist als ehemaliger Soldat in der Bundeswehr willkommen. Verteidigungsminister der Bundeswehr. Jetzt muss ich zusammenfassen, weil es doch ein bisschen viel geworden ist. 1966 bis 1970 tummeln sich Soldaten der Bundeswehr im Dienst in Griechenland, Italien, Iran, Nigeria, Algerien, Jemen, Pakistan, Peru, Tunesien und der Türkei. Also wir reden hier nicht von großen Einsätzen, wir reden hier nicht von bewaffneten Einsätzen, von Waffenstößen, aber es ist doch wohl erschlagend, in welcher Breite die Bundeswehr ihre Leute schickt. Und man kann sich auch vorstellen, was passiert, wenn hochrangige Offiziere der Bundeswehr in diesen Ländern zu Gast sind, dass dort natürlich Kontakte aufgenommen werden, Kontakte geknüpft werden, dass da Pläne gemacht werden. Also es werden schon für die Bundeswehr wichtige Schritte nach draußen gewesen sein. 1970 befinden wir uns im Mai. Dort wird ganz berühmt die Erprobungsstelle 53, weil dort wird Giftgasforschung der Bundeswehr aufgedeckt. Es gab eine Erklärung der Bundeswehr dazu, die ist auch jetzt ganz nett. Die Bundeswehr meinte dazu eigentlich nur an einer Stelle: Alle diese Versuche wären stümperhaft und theoretisch, sollte man sie lediglich mit simultanen Mitteln durchführen. Natürlich bedarf es der Verwendung von Originalgiften. 1971 bis 1975, Zusammenfassung, Auslandseinsätze der Bundeswehr in Chile, Indien, Italien, Pakistan, Nicaragua, Algerien, Äthiopien, dem Tschad, Mauretanien, Niger, Nigeria, habe ich etwas doppelt? Nee. Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, Tunesien und der Türkei. 1975 im 7. Juli stellt das Verfassungsgericht der BRD fest, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fortbesteht. Aus diesem Verfassungsbeschluss, das Verfassungsgericht der BRD gibt bekannt, die östlich der Oder und Neiße liegenden Gebiete wurden Ende des Krieges nicht durch die Siegermächte annektiert. Wir gehen daher von dem Grundsatz aus, eine deutsche territoriale Einheit in den Grenzen von 1973 ist immer noch gültig.
37?
Ja, also exakt vom 31. Dezember 1937. Diese Grenzen sind gültig. Oh, Entschuldigung, da habe ich falsch gesagt.
Und du bist bei der Halbzeit.
Oder Halbzeit, okay. Darauf wird auch gleich reagiert, nämlich der Kultusminister, der für die Schulbücher zuständige, gibt die Weisung raus. Also in den Schulbüchern auf den politischen Karten Europas sind die Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 zu kennzeichnen. Das heißt also praktisch, wäre jetzt der Einmarsch der Bundeswehr in Tschetschenien und Wien eigentlich noch ein Angriffskrieg oder einfach nur eine innerdeutsche Truppenverlegung? 1976, 1987, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Guatemala, Italien, Rumänien, Tschad, Israel, Malaysia, Mali, Spanien, Syrien, Algerien, Mosambik, Nicaragua, Pakistan, Sudan, Uganda, Jemen, Kolumbien, Kenia. 2. Mai 88, Initiative der westdeutschen Abgeordneten der SPD, Egon Bahr, Norbert Gansel, Hermann Scheer, Carsten Voigt, zur Ermöglichung einer Beteiligung der Bundeswehr an UN-Militäreinsätzen. 1989, weitere Auslandseinsätze der Bundeswehr im südafrikanisch besetzten Namibia, Panama, Rumänien, Sudan, Uganda. Franz Josef Strauß dazu, Zitat, dort, wo unsere internationale Verantwortung gefordert ist, dürfen wir uns nicht unter Berufung auf unsere Vergangenheit unseren Pflichten entziehen. 2. Oktober 1989, Gründung der deutsch-französischen Brigade in Böblingen. 16. August 1990, 7 westdeutsche Kriegsschiffe mit insgesamt 500 Soldaten gehen wegen der Golfkrise im östlichen Mittelmeer vorläufig in Stellung. 30. Oktober 1990, Einrichtung des Bundeswehrkommandos Ost in Strausberg auf dem Gebiet der DDR, noch zu einer Zeit, wo die DDR souveräner Staat war, was dann wohl auch ein Auslandseinsatz der Bundeswehr darstellt. September 1990, der westdeutsche Außenminister Genscher spricht bei der UN-Vollversammlung in New York, spricht sich aus für die Änderung des Grundgesetzes, um endlich den Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr zu legitimieren. Ja, wir kommen zum Schluss. 3. Oktober 1990, hier kann es natürlich nur eine Meldung geben. Die Deutsche Demokratische Republik wird von der BRD annektiert. Wenn man die Leistung der Bundeswehr zusammenfassen will bis dahin, kann man eigentlich nur den Werner von Scheven zitieren, der am 3. Oktober 1990 am Tag der Deutschen Einheit gesagt hat, ich glaube sagen zu können, dass sich die Bundeswehr mit ihrer Leistung hinter früheren deutschen Armeen nicht zu verstecken braucht. Ja, das zu dieser kurzen Chronik. Was an dieser Chronik natürlich auffällt, dass die oberste Etage der Bundeswehr, also die Führungsriege der Bundeswehr, nicht mal in Worten versucht, ihre Nähe zur faschistischen Wehrmacht und zu den Angriffsträumereien zu widersprechen, nicht mal in Worten eine Verteidigungsarmee sein möchte. Außerdem zeigt diese Chronik auf, dass es halt nach dem Ende der DDR kein plötzliches Umdenken gab, dass man nicht vorher verfassungstreu war und dem Frieden hinterher war, sondern dass hier vorbereitet wurde, was 1990 losschlagen konnte und dass eigentlich nur eins Deutschland daran gehindert hat, nämlich die DDR und der andere Block. Eigentlich letztlich nur die Angst vor dem Elbeffekt. Hinter den Elbeffekt. Da wurde berechnet, dass in Hamburg kein Wasser mehr ankommt, wenn in Dresden die Rote Armee ihre Feldflaschen vollfüllt. Ja, kleiner Witz am Rande. Ich wollte nur sagen, um es hier etwas seriöser auszudrücken, aus der Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung 2012, Armee im Einsatz, dort heißt es, nicht die historische Verantwortung oder das Grundgesetz ließen Helmut Kohl vom militärischen Handeln zurückschrecken, sondern in viel größerem Maße die besondere weltpolitische Position der BRD. Die alte BRD war Frontstaat im Kalten Krieg und lag direkt an der Demarkationslinie zwischen NATO und Warschauer Pakt. Jegliche militärische Eskalation in der Mitte Europas barg die Gefahr unüberschaubar kriegerischer Konsequenzen bis hin zur Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs und der vollständigen nuklearen Vernichtung der Menschheit. So waren auch Bündnispartner wie NATO und WEU nicht unbedingt daran interessiert, Deutschland militärisch einer aktiven Rolle zu verhelfen. Das war mein erster Teil, den ich etwas unwichtig erachte, aber ich wollte auf jeden Fall die Chronik vorher, also ich wollte einfach mal auch darauf geschaut, wie dieses Frühjahr und vorher der Bundeswehr aussah. Jetzt folgt ein etwas wichtigerer Teil, wie ich finde, und da müssen wir uns einiges an Vorstellungsgabe auf den Tisch legen und einiges vorstellen. Stellen wir uns also vor, alles, was ich jetzt gesagt habe, wäre Unfug und an den Haaren herbeigezogen. Stellen wir uns auch vor, die gesamte Chronik ist ein Märchen. Stellen wir uns vor, die Bundeswehr ist eine Armee, die an dem friedlichen Status quo in Europa interessiert ist und überhaupt gar kein Interesse daran hat, die durch die Nachkriegsordnung und die unter der DDR festgeschriebenen Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg rückgängig zu machen. Stellen wir uns also vor, die Bundeswehr ist wirklich eine Armee, die sich erprobt und ausrüstet für den Überfall der NVA auf Nordrhein-Westfalen und die anderen Bundesländer. Eine Armee, die sich lediglich dagegen schützt, dass eine kommunistische Diktatur errichtet wird in Pforzheim bis Westerland. Also, die Bundeswehr wäre tatsächlich eine astreine, waschechte Verteidigungsarmee. Dann ergibt sich ein spezielles und ein grundsätzliches Problem. Erstmals ist die Armee Bundeswehr grundsätzlich eine imperialistische Armee. Und ich hatte ja schon gesagt, man muss sich überlegen, ob man als Antifaschist und Gegner seines imperialistischen Staates überhaupt daran interessiert ist, dass dieser verteidigt wird. Aber es gibt auch ein spezielles Problem, nämlich, dass man der Bundeswehr Kategorien zuspricht, die überhaupt nicht zustehen. Kategorien, die vielleicht anderen Armeen zustehen würden, aber der Bundeswehr stehen sie nicht zu, denn sie ist eine spezielle Armee, wie auch der Bundesrepublik Deutschland hier Kategorien zugesprochen werden, die ihr nicht zustehen, weil sie kein normaler Staat ist, eine Sonderstellung hat. Wer sich in das Dickicht reinbegibt und darüber nachdenkt, ob die Bundeswehr Verteidigungs- oder Angriffsarmee ist oder war, begibt sich schon ein Stück weit weg von der Betrachtung der Sonderstellung des Staates BRD und ihrer Armee, von der Sonderstellung des deutschen Imperialismus, die begründet in seiner Geschichte. Der Angriff, und so meine These, des deutschen Imperialismus auf die Welt, der nicht erst mit dem Ersten Weltkrieg begonnen hat, endete nicht am 8. Mai 1945. Auch wenn der deutsche Imperialismus damals bis fast bei einer vollständigen Vernichtung am Boden lag. Dieser Angriff auf die Welt ging weiter, erstmal durch die Sammlung der Kräfte und Sicherung vor dem Potsdamer Abkommen mit der Gründung der BRD. Und dieser Angriff des deutschen Imperialismus auf die Welt ging dann weiter durch die Schutzmacht USA, durch den Staat BRD, wo der deutsche Imperialismus erstmal nur Juniorpartner der NATO war und erst und langsam nach und nach wieder Raum bekam, weil das imperialistische Lager gebunden wurde im Kampf gegen seinen Hauptfeind, die Sowjetunion. Dieser Angriff ging weiter in den frühen Jahren im Schatten der westlichen Mächte, denen sich der deutsche Imperialismus als Speerspitze gegen den Sozialismus andiente. Und diese reale staatliche Plattform und der Schutzmantel für diesen gegen die Welt laufenden Angriff ist die BRD. Das wichtigste Symbol für eine Welt in Gegnerstellung zum deutschen Imperialismus und deswegen größtes Hassobjekt der BRD war die DDR. Die Gegnerschaft zur DDR, die Härte und Unabhängigkeit des Kampfes gegen die DDR charakterisiert die BRD und die Bundeswehr am treffendsten. Charakterisiert die Daseinsberechtigung der BRD. Die BRD ist der Brückenkopf des deutschen Imperialismus in seinem Angriff auf die Welt. Ein ökonomisch und in den letzten Jahrzehnten auch wieder militärisch zur Festung ausgebauter Brückenkopf. Heute wird von diesem Brückenkopf aus Europa beherrscht. Und werden Staaten nicht nur ökonomisch, sondern auch wieder militärisch bedroht und sogar bombardiert, wie wir wissen. Eine Armee also, egal wie sie sich nennt, Angriffsarmee oder Verteidigungsarmee, die diesen Brückenkopf verteidigt, ist dadurch genauso wenig eine Verteidigungsarmee, wie es die faschistische Wehrmacht war, als sie in Stalingrad dieses oder jenes Gebäude verteidigt hat gegen die vorrückende Rote Armee. Aus all diesen Überlegungen gehe ich davon aus, dass es kein, wie auch immer geartetes, früher oder anders, oder eine Zeit der Verteidigungsarmee der BRD der Bundeswehr gegeben hat. Und die Forderung nach einem Zurück der Bundeswehr zur Verteidigungsarmee ist eine von geschichtlichen Fakten und Zusammenhängen vollkommen abgekoppelte, falsche Forderung. Das Schlimmste an dieser Forderung ist, dass die Sonderstellung der BRD, die Sonderstellung des deutschen Imperialismus relativiert und ignoriert wird. Und die Relativierung und Ignoranz dieser Besonderheiten, die Besonderheiten, also die dafür gesorgt haben, dass uns die vom Faschismus überfallenen Völker einen Auftrag gaben, der im Potsdamer Abkommen niedergeschrieben ist. Von dieser Besonderheit will sich der deutsche Imperialismus so schnell wie möglich lösen, von seiner Geschichte abkoppeln, denn er versucht alles Mögliche seit 1945, um unbedingt ein normales Vaterland unter den anderen Vaterländern zu sein. Dass man ohne Scham verteidigen können müsse, bis zu seinem dritten Feldzug. Danke für die Aufmerksamkeit.